Lektion Nummer 11, die Psalmen und das Neue Testament. Gut, dann sagen, lass uns mal hier diesen Vers zusammenlesen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Psalm 16,10. Halleluja, sehr interessant, ne? Das hier schon in den Psalmen, die, wie wir letztes Mal gesehen haben, der älteste Psalm vom Jahr 100 vor Christus ungefähr, nein, 500 vor Christus ungefähr, stammt. Psalm 16, weiß ich nicht genau, in welchem Jahr er geschrieben wurde, aber wir sehen hier, das ist ganz klar über die Auferstehung Jesu spricht, ne? Ganz klar. Du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Jesus ist zum Totenreich gegangen, aber ist dort nicht geblieben. Und er ist gestorben, aber sein Körper ist nicht verwest. Halleluja. Psalm 16,10. Auf der nächsten Seite, Bezug zum Neuen Testament. Sehr interessant, dass so viele Verknüpfungen von den Psalmen mit dem Neuen Testament gibt. Das hat mich verblüfft. So stark ist diese Verbindung. Und wir studieren zwei Lektionen das Buch Psalmen, weil er hat 150 Psalmen, sehr lang, das größte Buch der Bibel. Und darum können wir uns erlauben, zwei Wochen über ihn zu denken. Und heute werden wir jetzt weitermachen vom letzten Mal, Bezug zum Neuen Testament. Im Neuen Testament wird das Buch der Psalmen 93 Mal zitiert. Stellt euch das mal vor, 93 Mal, das heißt quasi jede dritte Seite, besonders der Psalm 2 und der 110. Wenn wir jetzt an die jüdische Religion denken, dann kommt vielleicht so in unseren Gedanken das Bild von den Pharisäern, weil im Neuen Testament, in den Evangelien, waren die größten Verfolger Jesu und die haben so die größten Vertreter der jüdischen Religion, die so sehr stark in Geschehen so vorkommen. Und ich zumindest habe auch so ein Bild von den Pharisäern, sehr gesetzlich, sehr religiös, sehr orientiert an religiösen Pflichten etc. Und wenn wir jetzt die Psalmen lesen, da finden wir was anderes. In den Psalmen finden wir einen lebendigen Glauben, eine ehrliche, fröhliche und intensive Ehrfurcht. Dann sehen wir, dass die jüdische Religion nicht unbedingt eine gesetzliche Religion war. Schon, ne, 1000 Jahre vor Christus gab es viele Freude im Glauben. Und da muss ich mich an den Psalm 150 erinnern, mit den ganzen Instrumenten, was wir letztes Mal gelesen haben, ne? Diese Freude, diese Instrumenten, diesen Lobpreis, das sehen wir in den Psalmen. Und Psalm 23 zum Beispiel ist sehr bekannt. Sicher kennen wir ihn. Der Herr ist mein Hirte und so weiter. Und da gibt es auch ein paar andere Psalmen. 42, 43, 63, 48, Entschuldigung, 84, die sehr bekannt sind, weil die auch diesen Glauben, was wir auch haben, das heißt, diesen Bezug zu Gott, diesen persönlichen Bezug zu Gott, diese intensive, ne, Beziehung betonen. Und hier ein paar fünf Adjektive: Sündenbekenntnis, Bitte, Fürbitte, Dank und Lobpreis, oder fünf Nomen, ne? Sündenbekenntnis, Bitte, Fürbitte, Dank und Lobpreis, die in solchen Psalmen vorkommen, Sachen, die für uns total wichtig sind, die im Neuen Testament auch so, ne, auch so wichtig sind. Zum Beispiel Jesus in seiner ersten Predigt: bekehrt euch und glaubt an das Evangelium, tut Buße, das heißt Sündenbekenntnis, eine Buße tun und bitte für bitte und so weiter, Vater unser, ne, Gebet bitten. Das waren keine Neuigkeiten. Das meiste, was Jesus gemacht hat, war keine Neuigkeit, sondern eine Weiterführung, eine Vertiefung, eine Auslegung vom Alten Testament. Es steht sogar, dass Jesus das Gesetz erfüllt hat. Das heißt, er hat es vervollständigt oder das wahre Ziel des Alten Testaments erreicht. Einige Psalmen beziehen sich auch symbolisch zu Christus. Das heißt, prophetisch und symbolisch zu Christus. Christus, der König. Da habe ich eine kleine Liste gemacht von Psalmen, die Christus als König beschreiben. Psalm 2, 45, 72, 110, 132, Vers 11. Wolfgang, würdest du bitte hier diesen Vers, Psalm 2, 6 und folgendes lesen?
Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt.
Halleluja. Ja. Christus der König. Auch viele Psalmen prophezeien sein Leid. Psalm 22, 41, 55, 12 bis 14, 69, 20 bis 21. Tatjana, würdest du bitte hier Psalm 22, 8 und folgendes bitte lesen?
Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herr vertrauen. Wer soll ihn befreien? Wer soll ihn retten? Er hat ja Lust an ihn.
Danke. Die Auferstehung Jesu hatten wir schon vorher, ne? Psalm 16, Vers 10. Und seine Himmelfahrt, Andreas, jetzt du, danke.
Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht.
Gut, und auch dieser andere hier, der nächste?
Du bist zur Höhe emporgestiegen, hast Gefangene weggeführt, du hast Gabe empfangen unter den Menschen, auch den Widerspenstigen, damit Gott, der Herr, eine Wohnung habe.
Halleluja, Halleluja. Ne? Du bist zur Höhe emporgestiegen. Hast Gefangene befreit. Du hast Gaben empfangen. Interessant, dass hier, du hast Gaben empfangen, mich an Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 33 erinnert, wo es da auch steht, dass Jesus den Heiligen Geist empfangen hat, nachdem er zur Höhe emporgestiegen ist. Sehr interessant. Messianische Psalmen. Der Herr Jesus sagt aus, dass die Psalmen von ihm bezeugen, Lukas 24, 44. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Interessant, dass hier Jesus drei Worte benutzt. Gesetz Moses, Propheten und Psalm. Er benutzt drei Worte und manchmal wird es uns nicht klar, was diese drei Worte benutzen, warum Jesus diese drei Worte benutzt. Antwort ganz leicht, weil zu jener Zeit gab es nicht den Begriff Alten Testament. Heute kennen wir das Alte Testament als Alte Testament, weil das Neue dazugekommen ist, nachdem Jesus auferstanden ist, nachdem Jesus gestorben und auferstanden und zum Himmel gefahren ist. Nur danach entstand das Neue, darum gab es das Alte, darum konnte Jesus nicht sagen, Leute, im Alten Testament steht von mir, aber wie hieß dann das Alte Testament zur Zeit Jesus? Gab ihn schon. Die Juden haben ihre Schriften in drei Blöcke, in drei Gruppen geteilt oder organisiert. Gesetz Moses, die Propheten und die Psalmen. Das heißt, Gesetz Moses sind alles, was Moses geschrieben hat, und auch andere Sachen, andere Bücher, wie jetzt Josua und so weiter, was wir schon studiert haben. Das fällt auch unter diesen Begriff, diesen Sammelbegriff, Gesetz Moses. Das ist so ein Name. In diesem Fall ist das jetzt ein Name für eine Gruppe von Büchern der Bibel und nicht nur die zehn Gebote. Ne? In diesem Fall, in der Zeit Jesu, haben die Leute das Alte Testament so genannt, Gesetz Moses, die Propheten und den Psalmen. Das heißt, Propheten gibt es viele, werden wir in einem Monat anfangen zu studieren, aber haben schon einige studiert, wie jetzt Samuel, Elia, Elisa und so weiter. Aber Propheten sind diese andere Bücher, eine Gruppe von Büchern. Und die Psalmen sind nicht nur diese 115 Psalmen, sondern ist ein Namen für diese Bücher. Hiob, Psalmen, Sprüchen, Hohes Lied, Prediger. Versteht ihr? Das ist ein Namen für alle zusammen. Und darum heißt genau das, was im Gesetz Moses, in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht, einfach eine andere Art und Weise zu sagen, was im Alten Testament von mir steht. Aber zurück zu den Psalmen. In den Psalmen, ja natürlich, weil die Psalmen auch das größte Buch sind, weil Hiob hat 42 Kapitel und Sprüche hat 31 und Hohes Lied und Prediger haben nur wenige Kapitel. Das heißt, Psalm ist wirklich viel, viel größer als die anderen. Darum verdient er auch diesen Titel als Stellvertreter für die anderen. Aber trotzdem hier in den Psalmen kommen die Prophezeiungen über Jesus sehr oft vor. Ich habe hier eine kleine Liste gemacht. Ich habe diesen Text aufgeschlagen und gelesen, was da alles über Jesus steht. Und es ist sehr wichtig, dass wir das mal durchgehen. Folgende Psalmen sind eindeutig messianisch, prophezeien den Messias, Jesus. Ne? Was heißt Messias? Ein hebräisches Wort, was bedeutet der Gesalbte? Psalm 2, der göttliche messianische König, der Sohn Gottes, abgelehnt und gekreuzigt, regiert in Zion. Psalm 8, die Gottheit des Messias, Vers 7, auch der Sohn des Menschen genannt, Verse 4 bis 6. Interessant, dass Jesus der Einzige, den wir kennen, der sich selbst der Sohn des Menschen genannt hat. Sehr interessant. Jesus musste sich selber so nennen, weil er Gott war und darum wollte er das auch betonen. Seine Menschheit musste er betonen. Wir müssen unsere Menschheit nicht betonen. Wir sind hundertprozentig Mensch. Aber er musste das tun. Psalm 16, Vorhersagung der Auferstehung des Königs, Verse 9 und 10, haben wir schon zweimal heute. Psalm 22, der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe, wie Johannes 10, 11 das gleiche erzählt in der Kreuzigung. Psalm 22, Verse 2, 8 und folgendes und 20. Interessant, ne? Interessant, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe, weil Jesus ist das Lamm Gottes. Und wenn man so denkt, ja, wer ist jetzt der, der sich opfert? Opfert sich das Lamm oder opfert sich der Hirte? Ne? Aber natürlich sind jetzt zwei verschiedene Situationen. Das Lamm war geopfert für Gott, dass er das Volk schützt. Aber der gute Hirte opfert sich auch für seine Herde, für seine Schafe. Wenn sie angegriffen werden, dann kämpft er gegen die, die Angreifer, ein Löwe oder ein anderes Tier, ein Bär oder so. Gut. Psalm 41, der Verrat von Sohn des Menschen. Wissen wir, Judas hat Jesus verraten, das wurde schon hier prophezeit. Psalm 45, das Kommen des Königs der Herrlichkeit. Auch ein wichtiger Aspekt, nicht nur der Tod Jesu, nicht nur sein Verrat und so, werden prophezeit, aber auch seine Wiederkunft. Sehr interessant, es gibt auch viele Prophezeiungen, die gar nicht in Erfüllung gegangen sind. Ne, darum sage ich auch immer, wir wissen, dass diese Prophezeiungen, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind, in Erfüllung gehen werden, weil die anderen schon in Erfüllung gegangen sind. Ne? Darum, es ist ein Pfand für diese andere. Wir wissen, dass die andere in Erfüllung gehen werden, weil die ersten erfüllt wurden. Psalm 68, die Gemeinde, Vers 19, und der messianische Reich. Auch Gemeinde, ein Thema, was ich total wichtig finde, weil noch heute habe ich auf Facebook in einer Diskussion teilgenommen über dieses Thema Gemeinde, ne, weil es viele Gemeinden und Kirchen gibt und viele haben Probleme und so weiter. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich gehe zu keiner Gemeinde, ich gehöre zu keiner Gemeinde, bete zu Hause oder ich besuche nur Gemeinden. Ich bin kein Mitglied einer Gemeinde. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Gemeinden schon im Neuen Testament hatten Probleme, aber trotzdem haben die Gemeinde ihre Mitglieder, ihre Mitarbeiter oder die Leute, die zusammengekommen sind und auch stolz waren auf ihre Gemeinden. Das gab es schon im Neuen Testament. Darum sollen wir heute auch stolz sein auf unsere Gemeinde, auch wenn sie aus Menschen besteht. Ne? Ein berühmter Prediger wurde irgendwann mal gefragt, was würdest du tun, wenn du eine perfekte Gemeinde findest? Ne? Dann hat er gesagt, ja, das Problem ist, wenn ich in ihr eintreten würde, dann würde sie nicht mehr perfekt sein. Das heißt, das hat er gesagt. Wir sind alle nicht perfekt. Und darum sind die Gemeinde auch nicht perfekt. Aber da finden wir Gemeinschaft. Da finden wir Gemeinschaft, da finden wir die Predigt. Und das wird auch prophezeit in den Psalmen. Psalmen, die prophezeien alles, die verschiedenen Aspekte der Arbeit Jesu. Psalm 69, die Demütigung und Ablehnung des Messias, sein Leiden, dass er auf das Kreuz verlassen wurde und es sich zu trinken bekommen hat. Ne? Diese Sachen, alles ist, wurde prophezeit. Und man fragt sich, warum haben die Juden Jesus abgelehnt? Ja, weil sie erwarteten einen Messias, der jetzt das Volk, das jüdische Volk von den Römern befreien würde. Und als Jesus gekreuzigt wurde, haben alle gesagt, nee, ein Gekreuzigter, den glauben wir nicht. Aber hier, Psalm 69, da stand schon alles, dass er Essig trinken würde und dass er verlassen würde, dass er leiden würde. Und nicht nur hier im Psalm, aber auch zum Beispiel das Buch Jesaja und ganz viele andere Stellen, 1. Mose 3, Vers 15, eine meiner Lieblingsstellen, alles prophezeit schon, dass der Messias leiden müsste. Nur die haben das ausgeblendet. Und das ist auch gefährlich heute, wenn wir Teile der Bibel ausblenden, dann sind wir in Gefahr, einen falschen Glauben zu haben. Man sagt so einen Kanon im Kanon. Was heißt das? Der Kanon heißt die Liste der Bücher der Bibel. Und wenn wir jetzt unsere Lieblingsbücher nehmen und sagen, ich lese nur das Evangelium nach Markus, sagen wir so, ne? Das ist mein Lieblingsevangelium. Ne? Okay, kann sein, dürfen wir machen, aber wir sollen die anderen nicht ausblenden. Wir sollen alle Bücher der Bibel gleichen Gewicht schenken, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie die Juden zum Beispiel. Und darum finde ich auch interessant diesen Dienst, dieses Programm, was ich gemacht habe. Das heißt, willkürliche Bibelverse, wo man jeden Tag zwei Bibelverse bekommt, wo der Computer willkürlich ein Bibelvers von 1. Mose bis Offenbarung aussucht. Und das ist interessant, weil man dann die unerwartetsten Bibelverse bekommt und dann geht manchmal so die Augen auf, dass von einer anderen Seite, die Bibel aus einer anderen Seite sehen, dass wir die Bibel in einer gerechteren Art und Weise angehen. Das heißt, dass wir sie von 1. Mose bis Offenbarung, das heißt 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 bis Offenbarung Kapitel 22, gleichmäßig schätzen. Das ist wichtig. Okay, nächster Psalm 72 beschreibt das ganze Reich des Messias. Vers 1 Königssohn, Vers 13 Erretter von Seelen, 14 sein kostbares Blut, 15 er wird leben, nachdem er sein Blut gegeben hat. Interessant, ne? Das heißt, dass er leben wird, nachdem er sein Blut gegeben hat. Wer hat das geschafft? Wer wurde umgebracht? Wurde jetzt mit einem Messerstichen oder so umgebracht, dass sein Blut vergossen wird und nachher wieder gelebt hat. Ne? Verstanden. Ist ganz klar. Das ist ein Hinweis auf Jesus. Und Vers 17, alle Heiden werden gesegnet sein. Alle Heiden. Das war auch die Prophezeiung, was Gott zu Abraham gegeben hat. Denn alle Menschen auf der Welt werden gesegnet werden durch dich. Und Jesus hat das Wort Gottes geöffnet für alle Menschen. Vorher, die Juden, die haben ihre Religion für sich als eine Volksreligion, das heißt eine ethnische Religion, eine Religion, die gebunden ist mit Leuten, die eine bestimmte Abstammung haben. Aber Jesus hat das aufgemacht. Das heißt, alle Menschen auf der Welt können jetzt zu Gott kommen durch Jesus Christus. Und das wurde hier im Psalm 72 prophezeit. Psalm 89, der Bund Gottes geht über David bis zum Messias, Verse 27 und 28, Erstgeborener des Vaters, sehr interessant, wer ist der Vater, ist Gott. Das wussten auch schon die Juden zur Zeit Jesus, wussten schon. Die haben teilweise Gott als Vater genannt. Ne? Das wissen wir, als Jesus diese Diskussion mit denen gehabt hat, über wer ist euer Vater? Und Jesus hat gesagt, euer Vater ist der Teufel. Ne? Das heißt, der Hintergrund ist, dass sie Gott ihren Vater genannt haben. Und wenn hier steht, dass der Messias der Erstgeborene des Vaters ist, heißt, er ist der Sohn Gottes. Psalm 110, die Gottheit des Messias und sein ewiges Priestertum. Vergleich Hebräer Kapitel 7, hatten wir schon studiert. In dem anderen Heft, das mit dem Priestertum. Jesus ist der Priester nach der Reihe Melchisedeks, ein Priester für immer. Weil zur Zeit des Neuen Testaments gab es den Tempel, wo dann ständig Opfer gebracht werden. Von den Priestern, die dann immer wieder neu gewählt werden mussten, weil sie dann alt wurden und dann immer neue diesen Amt innehaben mussten und so weiter. Und Jesus, nein, er ist gestorben und er ist der Priester für immer. Er ist der hohe Priester, der für ein für alle Mal das Opfer gebracht hat und den Wille Gottes erfüllt hat, die Gerechtigkeit erfüllt hat, weil diese Lämmer, was man früher getötet hat, geopfert hat, das waren symbolisch, hat das symbolisiert die Strafe und auch der Glauben der Menschen und so. Und Jesus hat das erfüllt, weil diese Lämmer, die symbolisierten nur Strafe, aber die bedeuten nicht wirklich Bestrafung, weil ein Lamm kann wirklich in Wahrheit nicht die Strafe eines Menschen bezahlen. Das geht nicht. Das Hebräer sagt es ganz deutlich, das Blut von Stiere und Lämmer kann keine Sünden vergeben. Ist ganz logisch. Das sind Tiere. Tiere können nicht für Menschen sterben. Ganz logisch. Nur, warum hat es dann Gott gegeben? Symbolisch oder als eine Geste der Reue, dass die Menschen durch diese Geste, dadurch, dass sie so ein kostbares Tier hingebracht haben, offenbart haben, dass sie wirklich die Sünde erkannt und bereut haben. Aber Jesus, nein, Jesus war ein Mensch. Er war kein Tier, er war ein Mensch. Und sein Tod ist tatsächlich gültig als unsere Strafe für die Sünde. Und darum ist er auch der einzige hohe Priester, weil er hat dieses Opfer gebracht. Heute gibt es kein Priestertum mehr. Heute haben wir keine Priester mehr, weil es kein Opfer mehr gibt. Und wir alle sind Priester, jetzt in einem anderen Sinn, weil die Priester waren auch die Leute, die jetzt eine Beziehung zu Gott haben. Und alle, die an Jesus glauben, haben eine Beziehung zu Gott. In diesem Sinn sind wir Priester und Jesus ist der hohe Priester. Psalm 118, der Messias als Stein von den Bauleuten verworfen. Das sagt 1. Petrus 2,8. Das ist ein Vergleich. Weil der Eckstein, das ist ein Symbol für das Fundament. Ein Haus braucht ein Fundament und Jesus ist das Fundament. Jesus ist das Fundament des Glaubens. Und die Bauleute, das heißt die Religionsleiter zur Zeit Jesu, die brauchten eigentlich Jesus als ihr Fundament für ihre Religion. Aber sie haben ihn verworfen, haben ihn abgelehnt. Und darum ist auch ihre Religion untergegangen. Für uns ist Jesus das Eckstein, Grundlage, das Fundament unseres geistlichen Lebens. Wir haben ihn erkannt, wir glauben an ihn. Halleluja. Halleluja. Auf der nächsten Seite, der Lobpreis in den Psalmen und natürlich auch im ganzen Alten Testament und auch im Neuen Testament. Aber Lobpreis, Psalme hat viel mit Lobpreis zu tun. Psalm hatten wir letzte Woche gesehen, das Liederbuch der Juden. Und diese Liedern war eine Art, Gott zu loben, die sehr früh auftauchte. Schon zum Beispiel, als die Israeliten geflohen sind von Ägypten. Was haben die gemacht, nachdem die Ägypter umgebracht wurden? Die haben gelobt, gesungen und mit Instrumenten gespielt, ne? Das haben sie gemacht. Moses lehrte das Volk, Gott zu danken und loben für das Geschenk, das gelobte Land. 5. Mose 8, 10. Moses lehrte, Leute, lobt Gott, dankt Gott für dieses Geschenk. Auch Deborah hat das Volk ausdrücklich aufgerufen, den Herrn zu loben. Richter 5, Vers 9. Viele Propheten, viele Männer und Frauen des Alten Testaments haben gesagt, Leute, lobt den Herrn. Und die Psalmen, ne, das sind, da ist die Quintessenz, da ist wirklich, wenn man Lobpreis denkt, denkt man an Psalmen, weil da steht die ganze Zeit, lobt den Herrn, erhebt den Herrn, preist den Herrn und so weiter. Ne? Und sogar dieses Wort Halleluja, was ich, ihr wisst schon, dass ich das immer jede Minute, jede 60 Sekunden sagen muss. Ich habe so diesen Tick, stammt auch aus dem Psalmen. Es bedeutet, Lob, preist den Herrn, preist den Herrn, Halleluja. Ja, weil ja, diese Partikel, ja, ist eine Abkürzung für Jahwe. Und Hallelu ist das Verb loben, Hallelu. Ja heißt lobt Jahwe, Job lobt den Herrn. Der David war bekanntlich sehr engagiert im Lobpreis und Anbetung. Wir kennen seine Geschichte seines Lebens aus 2. Samuel. Und er ist der Chronik. Und da jetzt erzählt, dass er es liebte, Gott anzubeten im Tempel und neue Lieder zu komponieren. Und er konnte gut auch die Harfe spielen und so. Und darum habe ich auch, schaue hier auf der nächsten Seite die Zeichnung von dieser Harfe, habe ich gewählt, weil hier Lobpreis, Psalmen etc. viel mit der Harfe zu tun hat, obwohl wir heute nicht mehr die Harfe in diesem Format haben. Heute hat die Harfe ein anderes Format, die in Orchester gespielt werden. Aber so ungefähr stelle ich mir vor, dass die Harfe zur Zeit des Alten Testament ausgesehen hat. Ungefähr natürlich. Alle anderen Autoren laden das Volk ein zum lebenslangen Lob. Ich meine jetzt die anderen Autoren von den Psalmen, Psalm 33, 47, 96, 100, 150. Und auch die Propheten lehren das Gleiche, Jesaja 42, Jeremia 20, Joel 2, Habakuk 3 und auch das Neue Testament. Die ganze Bibel lehrt uns, Gott zu loben. Jesus hat Gott gelobt, Matthäus 11, 25, Lukas 10, 21, der Apostel Paulus hat Gott gelobt, Jakobus hat Gott gelobt und sogar die Offenbarung prophezeit von der immensen Menschenmenge, der Heilige und Engel, die Gott ununterbrochen loben, Offenbarung 7. Gott zu loben ist eine der wichtigsten Aufgaben der Engel, Psalm 103, 148, und ist ein wichtiges Vorrecht vom Volk Gottes, sowohl Kinder, Matthäus 21, 16, als Erwachsene, Psalmen 30, 135 und so weiter. Sehr interessant, weil ich habe hier geschrieben, die Engel haben diese Aufgabe, Gott zu loben, und für uns ist es ein Vorrecht. Vorrecht. Aber ist das nicht für uns eine Aufgabe? Ist es nicht unsere Aufgabe, Gott zu loben? Nein, direkt nicht. Das heißt, es steht 100-mal, lobt Gott, lobt den Herrn. Das sollen wir auch tun. Das steht in der Bibel so im Imperativ, lobt den Herrn. Und in dem Psalm steht es sehr oft, lobt den Herrn, lobt Gott. Wir haben viele Aufgaben in unserem Leben. Und Loben, ich sehe Loben eher als ein Vorrecht. Vorrecht, das heißt, wir dürfen das tun. Loben ist das Schönste, was wir tun können. Ne? Alles andere hat sehr viel mit Problemen zu tun oder so. Ne? Beten und die Bibel studieren, alles andere ist so Arbeit. Aber Loben ist einfach, wow. Loben ist einfach toll. Loben ist befreiend. Loben ist erfrischend für die Seele und so weiter und so weiter. Loben ist toll. Wir haben dieses Vorrecht. Wir dürfen das tun. Gott erlaubt es uns. Wie viele Menschen in der Welt wissen nicht, was es heißt, Gott zu loben und leben murrisch, leben traurig. Aber wir haben dieses Vorrecht. Wir dürfen Gott loben. Halleluja. Darum habe ich es auch so auf Herzen, Gott zu loben und das mit der Musik und so weiter. Ich habe das auch einfach auf mein Herzen. Gott loben mit Musikinstrumenten. Ich versuche alle Menschen so zu überzeugen, Lern auch ein Musikinstrument zu spielen oder so, Einfach weil ich es toll finde, einfach weil es so schön ist, einfach weil es so befreiend ist, Ich habe manchmal die Lust, so den Leute mit einem Hammer den Kopf aufzumachen und da reinzustecken. Lob den Herrn und dann wirst du glücklich oder so, Jetzt spreche ich natürlich im übertragenen Sinn, weil es einfach so toll ist, Und warum tun es dann viele nicht? Natürlich kommt der Teufel und sagt, ja, schau mal deine Probleme, schau mal deine Schwierigkeit und so weiter und so weiter. Aber es steht, dass Gott im Lobpreis wohnt, auch in den Psalmen und irgendwo, Gott lobt im Lob, wohnt im Lobpreis. Was bedeutet das? Wenn wir loben, dann kommt Gott zu uns in diesen Lobpreis. Er kommt zu diesem Lobpreis. Und wenn Gott kommt, dann muss die Dunkelheit weichen. Und wenn wir loben, dann ist es nicht nur jetzt eine psychologische Übung, sondern das ist auch ein Wunder. Passiert auch das Wunder, dass die Sorgen weggehen, dass die Probleme, dass die Traurigkeit weg, dass die sozusagen im übertragenen Sinn die Traurigkeitskleidung, die fällt ab und die Freudeskleidung, man bekommt sie, der Lobpreis, Freudeskleidung, ne, wird auch, es wird, steht so, ich werde mich von der Freudeskleidung anziehen, wenn wir loben. Und das ist auch ein Sieg, weil wir müssen uns überwinden, weil wir schauen um uns herum und sehen nur Probleme. Und unser alter Mensch, der denkt, jetzt kann ich nicht loben, nur Probleme. Aber Gott sagt, lobe den Herrn und du wirst Wunder sehen. Und dann überwinden wir, dann siegen wir und sagen, ich werde loben. Ich werde nicht nach unten schauen, ich werde nicht auf die Gegebenheiten schauen, sondern ich werde nach Gott schauen, weil Gott ist größer. Sein Wort hat mich verheißen, dass er alles in der Hand hat. Gott hat gesagt, er wird mir alles schenken, die Freude und alles und so weiter. Und wir können siegen und hingehen und sagen, ich werde jetzt loben. Und dann werden wir sehen, dass die ganzen Probleme in ein anderes Licht gestellt werden. Und wir werden sehen, dass die in Wirklichkeit sehr klein sind. Halleluja. Amen. Amen. Wolfgang, würdest du bitte hier in deiner Bibel in den Sach- und Worterklärungen das Wort Halleluja suchen?
Halleluja. Das Hebräische Halleluja bedeutet lobt ja den Herrn. Dieser Ausruf findet sich in einigen Psalmen, die sich auf das messianische Friedensreich beziehen. Gleichens Psalm 150, 1,6 und in Offenbarung 19, 1-6, wo es ebenfalls um die anbrechende Königsherrschaft des Christus geht.
Gut, Halleluja. Ne? Ist wichtig. Danke, Wolfgang. Es ist wichtig, dass wir dieses Wort verstehen. Ne? Dass wir dieses Wort verstehen, dann können wir es auch benutzen. Wir könnten auch hier ein anderes Wort benutzen, zum Beispiel preis den Herrn, können wir auch benutzen. Gelobt sei Gott, können wir auch benutzen. Ne? Wir müssen nicht immer dieses hebräische Wort benutzen, aber das ist einfach ein bisschen kürzer. Ne? Gut.